Also ich bin tief davon überzeugt, dass es ein Prinzip gibt, wer sich demütigt, der wird erhöht. Und das auf Bereitschaft, Befähigung erfolgt. Und als die Svenja eingeladen hat, sich vor Jesus zu beugen, dem irgendwie einen Ausdruck zu geben, empfand ich, also mir ging das selber so, als ich hier war, als würde kurze Zeit später König Jesus in den Raum kommen und uns auffordern, also auf den Knien zu bleiben, uns aber aufzurichten, wie man das tut, wenn man Ritter adelt. Kennt ihr das? Also, man bleibt da. Na, danke, Anke. So, die machen das so. Und ich würde euch bitten, das einfach zu tun, weil ich glaube, Jesus tut was in dir. Und ich will da kurz beten und dann... Und Jesus segne dich. Und er wird dir Kraft geben. Und vor allem wird er dir seinen Glauben geben, weil er an dich glaubt und weil er Dinge in dich hineingelegt hat, die mit ihm locker möglich sind. Die mit ihm locker möglich sind. Und das, was du empfangen hast, das ist bei ihm wirklich in Reichweite. Und ich segne dich, dass die Gegenwart seines Geistes und seine Nähe dich durchdringt, dich kühn macht, dich stark macht. Und dass diese Entscheidung von heute der Start von was Großem ist. Dass dein Ja ein beständiges Ja bleibt und du Schritt für Schritt gehst und die Dinge siehst, die Gott dir gegeben hat, zu seiner Ehre. Amen. Amen.
Ich hatte noch Empfinden, was kurz zu teilen. Diese, so über den Jahreswechsel, das hat mit dem Thema zu tun. Kamen so ein paar Sachen in mir hoch, Dinge, die Gott zu mir gesagt hat, was meine Berufung anbelangt, also auch hier vorne zu stehen und solche Sachen. Und ich habe mit Gott ganz schön gekämpft, weil ich sagte eigentlich, ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock dazu. Ganz ehrlich, manchmal ist es so anstrengend, manchmal ist es so, ja, also ich habe mit Gott da ein bisschen drüber gekämpft. Und das Ende war, dass er mich fragte, würdest du es für mich tun? Und als er das gefragt hat, habe ich gesagt, wo ich eigentlich lieber Nein sagen würde, habe ich gesagt, okay Jesus, für dich tue ich es. Und ich glaube, dass Gott dich entweder heute schon Sachen gefragt hat oder in nächster Zeit fragen wird, Dinge zu tun. Entweder Dinge, die du im Normalen wegen irgendwas nicht so gerne machen würdest. Und er dich fragt, würdest du es für mich tun? Und ich glaube, darin kommt seine Schönheit echt durch. Vielleicht fragt er euch Schüler, eigentlich habt ihr am Montag wahrscheinlich keine Lust aufzustehen, in die Schule zu gehen. Vielleicht fragt euch Jesus, würdet ihr es für mich tun? Und auf unser Ja kommt er voll drauf. Und es macht Spaß und er setzt Dinge frei, Dinge werden möglich. Also wundert euch nicht, wenn ihr gefragt werdet. Ganz praktisch. Okay. Du wolltest gleich weiter. Wir werden vielleicht entweder am Schluss mal gucken, ob wir am Schluss noch Zeit haben, einfach auch Dinge zu teilen, die Jesus getan hat. Aber Markus wird gleich mal weitergehen und wahrscheinlich ist am Schluss noch mal Zeit oder nächste Woche.
Sehr gut.
Bis Markus hier voll fertig ist. Ich wollte euch noch, vielleicht habt ihr es schon gesehen, Delia und Alex sind wieder da. Oder ja, wieder da. Yeah. Genau, sie werden längere Zeit da sein. Erstmal 2 Monate, aber auch immer wieder unterwegs in den 2 Monaten. Dann nochmal einen Monat in der Welt unterwegs und dann nochmal wieder hierher kommen. Genau, sie sind länger da und so können wir uns kennenlernen. Und genau, Alex kann schon Deutsch, sehr gut, und wird noch mehr Deutsch lernen. Sehr gut, wir freuen uns. Also wer es nicht weiß, Delia ist ja unsere Missionarin bisher in Mexiko, aber mal sehen, wo es weiterhin geht. Genau, könnt ihr. Ah, und hat Alex mitgebracht. Na eben, das ist gut, das ist gut.
So. Gestern Abend, also heute ist ja der erste Sonntag und wir machen das auch so, dass wir immer zum ersten jeden Jahres eine Spruchkarte ziehen, durch die Gott auch reden darf. Gestern hat das der Jeremias für uns als Gemeinde gemacht. Gestern Abend zum Lobpreisabend und ich möchte mit uns mal, nein, hier ist unser Spruch, Psalm 62, Vers 2, nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Psalm 62, Vers 2. Und je länger ich drüber nachdenke, merke ich, dass ganz vieles, was heute schon in dem Vorgebet passiert ist, was wir in dem Gottesdienst erlebt haben, genau mit diesem Psalm zu tun hat. Wir wollen einmal genauer hineinschauen. So, jetzt muss es nur weitergehen. Ja. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern, wie eine überhängende Wand, eine rissige Mauer? Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben Wohlgefallen an Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Das ist ein Psalm, den David geschrieben hat. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, obwohl in seinem Leben auch nicht alles richtig war, aber er hatte in sich etwas, was Gott angezogen hat und warum er Freund Gottes genannt wurde. Und das hat viel oder ausschließlich mit seinem Herzen zu tun, dass er zuerst hinter Gott her war, dass er die Größe hatte, mit seinem ganzen Sein vor Gott zu treten. Weißt du, wir lieben alle unsere Sonnenseiten und auch unsere christlichen Erfolge. Aber was ist mit diesen anderen Bereichen? Wenn ich von David was gelernt habe, dann, ich glaube, die meisten, die mich kennen, würden mich als jemand bezeichnen, der eine Meinung hat und der auch sagt, was er denkt und trotzdem sehr darauf achtet, dass jeder seine eigene Entscheidung trifft. Ich bin nicht da, um dir zu sagen, was du zu tun hast. Ich kann dir sagen, was ich klug finde. Aber ich glaube, dass es falsch ist, andere zu zwingen. So, ich achte sehr auf die persönliche Freiheit bei jedem, bis auf die Svenja. Also in guten Zeiten mache ich das auch, aber es gibt eine Begebenheit aus meiner Kindheit, da ist Gott vor kurzem noch mal ran. Ich kann von der Zeit her nicht alle Details erzählen, aber es gab einen Vorfall zu Hause. Ich war ein kleinerer Junge, wo ich etwas erlebt habe, also was sicher furchtbar war. Und wo ich aufgrund dieses Vorfalls ein paar Festlegungen getroffen habe. Ich lasse nie wieder jemand so nah an mich ran. Ich werde mich nie wieder so verletzbar machen. Es gibt niemanden, der mich schützt. Und das wird mir nie wieder passieren. Was dazu geführt hat, dass um mich herum alles gut war und es niemand gibt, der so nah an mich rankommen kann. Also nicht, weil ich irgendwie hart bin oder Leute nicht ranlasse, aber weil, also in dem Fall hat es was mit meinen Eltern zu tun, also nicht mal meine Kinder konnten diesen Punkt erreichen. Das konnte nur die Svenja, weil die mein ganzes Herz wollte. Und weil sie mein ganzes Herz wollte, ist sie in einen Bereich von Nähe eingetreten, wo ich das Gefühl hatte, da springen alle Alarmglocken an. Nie wieder so nah, ich halte es nicht aus, ich muss das kontrollieren, ich muss sie kontrollieren, weil ich will so etwas nie wieder erleben. Ich will mich nie wieder so ausgeliefert fühlen, ein paar Dinge. Das ist, was passiert ist, das hatte zur Folge, dass ich bewusst oder unbewusst versucht habe, die Svenja zu kontrollieren, ihr nicht vertrauen konnte, immer das Gefühl hatte, sie ist immer die Gute, ich immer der Schlechte. Das war auch so eine Festlegung aus der Zeit. Ich bin immer der Doofe. Und aus diesem inneren Gefühl gehandelt und verbal um mich geschlagen habe, um das mal so zu beschreiben. Warum erzähle ich das auf so einem Psalm? Ich erzähle das deshalb, weil das hat was mit meiner Lebensgeschichte zu tun und das ist etwas, was ich von David gelernt habe. David, ich will ganz kurz dazu bei dem Ding bleiben. Gott ist in dieses Ding nochmal rein. Wir waren auf so einem Eheseminar, wann ist es? Es gibt eins in der Nähe, in Sachsen, im März. Also im März in Schneeberg und es gibt im Oktober das hier. Liebe Freunde, Martin und Betty Heidenreich werden da sein. dort kam dieses Ding nochmal hoch. Und das Spannende an dieser Geschichte ist irgendwie, ich habe wirklich was für mich Dramatisches erlebt und vor allem habe ich aufgrund dieser Situation eine Festlegung in meinem Leben getroffen, die nicht nur dramatisch für mich war, sondern die dramatisch in dem Fall für die Svenja war. Und irgendwie erleben wir das so oft im Leben, dass die Dinge irgendwie gleichzeitig wahr sind, dass man Dinge von außen erlebt, für die man nichts kann, dass die aber etwas in uns machen und dann etwas passiert, dass man oft Opfer und gleichzeitig auch Täter ist, weil man aufgrund dieser Erfahrung Dinge weiterführt und anderen schadet. Darf ich das so sagen? Und das Spannende bei Jesus finde ich, dass er das kennt, dass er das anguckt, dass er darüber nicht erschrickt und dass er auf der einen Seite voller Mitgefühl ist für das, was uns angetan wurde, auf der anderen Seite damit, also er uns nicht aus der Pflicht entlässt von dem, was, wie wir damit umgehen. Und zwar nicht, weil er Fehler sucht, sondern weil er immer auf den Moment wartet, wo jemand dieses Ding nimmt und sagt, egal was ich erlebt habe, egal was ich angetan habe, es braucht einen, der aufsteht und der den Lauf der Geschichte wendet und der dieses Ding überwindet. Nach dem sucht Gott. Nach dem sucht Gott. Und wenn ich David anschaue, das habe ich schon davor von ihm gelernt und ich will das mit ihm mitmachen. Es wurden Bücher geschrieben über sein Versagen. Es wurden Bücher geschrieben über sein Versagen, sodass jeder das lesen konnte, heute noch lesen kann. David, der Ehebrecher, man weiß auch warum. Weil er seinen Pflichten nicht nachging und eigentlich sollte er im Krieg sein und ihm war es wichtiger, ein bisschen rumzubummeln und zu entspannen. Und er hat doch schon so viel erreicht und er kann doch jetzt auch mal ausruhen. Und dort ist es passiert. Und dann nicht nur, dass er Ehe gebrochen hat, sondern dass er noch seinen besten Mann, den loyalsten Krieger, den er hatte, einen Anführer, hinterhältig in eine Falle lockt, seine Männer abzieht, das ist vorsätzlicher Mord. Ich gucke mir Paulus an, einer meiner Helden. Ich sehe genau dasselbe. Stephanus wurde gesteinigt und die Männer, die das zu verantworten hatten, hatten ihre Kleider zu Füßen von Paulus gelegt, weil der wohl der große Chefaufseher war. Er hat die Gemeinden zerstört. Ich bin Gott dankbar, dass es nicht so ganz schlimm ist bei mir. Aber der Punkt ist, ja, im Ausmaß und in wie vielen geschädigt wurden. Aber der Punkt ist, David, und ich glaube, das macht ihn zu einem Freund Gottes, dass er die Größe hatte, zu seiner ganzen Geschichte zu stehen. Er hatte nicht das Bedürfnis, vor Gott gut dazustehen, sondern er wusste, Gott kennt ihn. Und wenn er was braucht, dann Gott, der ihn kennt und der ihn, weil er ihn kennt, hilft. Und deshalb kam er mit all seinen Siegen und mit all seinen Niederlagen. Ich glaube, das ist eine Größe, die wir brauchen. Ich glaube, da liegt ein Schlüssel, warum David Freund Gottes genannt wird und Saul nicht, der im Vergleich dazu viel weniger falsch gemacht hat. Saul hat nicht viel falsch gemacht. aber er hat ein anderes Herz. Also das ist ein Teil von der Vorgeschichte Davids. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Also, ich finde wirklich wichtig, dass wir verstehen, also er redet ja von Rettung und irgendwie ist diese Szene ja geprägt von Frieden Gottes, von der Ruhe Gottes. Aber ich finde es wichtig, dass wir das richtig verstehen. Es ist nicht so, dass bei David alles gut war. Und ich glaube, das ist auch nicht, wonach wir suchen sollten. Wenn wir von Ruhe sprechen, dann geht es nicht darum, dass meine äußeren Umstände alle perfekt sind, sondern es geht um etwas Inneres, das in mir Frieden ist und das in mir Ruhe ist, dass egal wie der Sturm tobt, ich Frieden halten kann. Schau, Freiheit oder wir wollen keinen Druck haben. Weißt du, wenn ich nur darauf angewiesen bin, dass andere mich nicht in stressvolle Situationen bringen, dann habe ich keine innere Freiheit. Dann muss ich nur warten, bis ich entweder lauter so tolle Menschen um mich habe, die mich nicht unter Druck setzen, oder nur so schwache Menschen um mich habe, die mich auch nicht unter Druck setzen, weil ich mich innerlich stärker fühle. Beides ist aber eine Katastrophe. Also nicht die Leute, aber die innere Haltung. Es geht um eine innere Haltung von Freiheit und Frieden und Stille, die man haben kann, mitten in Herausforderungen. Und wenn ich das Leben von David anschaue und auch hier in diesem Psalm, geht er ja weiter und man merkt, er ist umlagert, er ist umkämpft. David ist derjenige, der von Gott eine Berufung empfangen hat. Und das, mit dem fängt es irgendwie an. Gott hat gesprochen. Gott hat gesprochen und hat Bestimmung auf diesen jungen Mann gelegt. Und dann lesen wir, wie er Kämpfe hat, wie er von seinem Vater verachtet wird, wie er nicht wahrgenommen wird, wie er nicht ernst genommen wird, wie keiner an ihn glaubt, dann ist diese Schlacht mit Goliath. Alle lachen ihn schon aus, er muss lernen, seinen Weg zu gehen und nicht den, die Rüstung von Saul zu nehmen. Dann gewinnt er diese Schlacht. Und dann fängt das Volk an, Hoffnung zu schöpfen und sie fangen an, Loblieder auf ihn zu singen. Und sie singen, Saul schlägt 1000, David schlägt 10.000. Also mir würde das auch gefallen, ganz ehrlich. Und das ist super, wenn es mir gefällt. Das Problem ist, Saul hat dieses Lied nicht so sehr gefallen. Und Saul wurde eifersüchtig auf diesen jungen Mann und hat ihn verfolgt und hat ihm nach dem Leben getrachtet. Er musste sich öfters in Höhlen verstecken. Das Leben von David ist umgeben von äußeren Kämpfen und äußerem Druck. Und dann spricht er, nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Dieses auf Gott wartet still meine Seele ist ein Glaubensbekenntnis. Ist ein Bekenntnis von, egal wie der Wind tobt, egal wer da gegen mich kommt, meine Hilfe kommt von Gott allein und auf sonst niemand. Ich vertraue nicht auf meine Kraft, ich vertraue nicht auf meine politische Macht, ich vertraue nicht auf meine Schlauheit, ich vertraue in der Stille darauf, dass Gott für mich streitet. In dem kann ich wirklich zur Ruhe kommen. Und nur wer es schafft, in diese Stille vor Gott zu kommen, der kann die Schritte der nahenden Hilfe Gottes hören. Nur wer es schafft, in die Stille vor Gott zu kommen, mitten in dem Sturm, der hört die nahende Hilfe Gottes, die unterwegs ist. Weil wir selber nicht so aufgeladen sind mit allem, was muss ich hinbekommen. Diese gesuchte und gefundene Gegenwart Gottes hat David wirklich still und froh gemacht. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Nur er ist mein Fels. David kannte den Fels sehr gut, war ja öfters in Höhlen, weil er sich verstecken musste. Ich glaube, dass dieses Wort mehr ist als nur eine bildhafte Sprache. Es ist ein Hinweis auf seine Geschichte mit Gott. Nur er ist mein Fels, mein Heil, meine sichere Burg. Wenn David Fels ausspricht, dann hat er vor Augen, in wie vielen Situationen Gott ihn einmal um das andere gerettet hat. Es war in einer Höhle, wo er hätte Saul töten können und er sich entschieden hat, den Mann, den Gott erwählt hat, nicht selber zu richten, sondern das Gericht und den Zeitpunkt Gott zu überlassen. Ich glaube, es ist ein Aufruf, sich zu erinnern, wie treu Gott war. Die Geschichte, die er mit dir und du mit ihm geschrieben hast, uns vor Augen zu führen und daraus neuen Mut und neue Hoffnung zu schöpfen. Und das ist eine Herausforderung, unsere Geschichte und unser Erbe mit Gott zu bauen. Weil unsere Erlebnisse und unsere Geschichten sind ein Erbe, was Gott uns gegeben hat, in dem andere lesen können. Wisst ihr, ich hatte vorhin angefangen, als es um diese Räumlichkeiten ging. Meine Seele ist stille zu Gott. Ich hatte irgendwann mal gesagt, der Unterschied zwischen 10 Euro und 1 Million sind
nur ein paar Nullen.
Nur ein paar Nullen. Und es ist derselbe Papa, der sie gibt. Aber wir fangen mit 10 Euro an. Deshalb, ich hatte das erzählt, wir hatten hier angefangen. Gott hatte gesprochen. Ganz klar, es wird hier sein. Die Svenja ist zum Glück öfters einkaufen gegangen, hat uns als Familie gut getan, wir konnten essen, ist hier immer vorbeigefahren und sie hat immer dieses Gebäude gesegnet und gesagt, es kommt der Tag. Und wir hatten ein Gespräch damals mit der Vermieterin und wir wollten uns einigen. Damals wollte sie 7 Euro auf den Quadratmeter. Und wir haben gesagt, das macht irgendwie keinen Sinn, weil wir das nicht langfristig halten können. Wir waren ja eh nur 7 Mann damals. Und wir dachten, wir gehen bis 5. So ist unsere Grenze. Sie wollte aber mehr. Wir haben uns bedankt für das Gespräch. Wir waren damals ein Ältester, 2 Älteste aus der Elim-Gemeinde mit dabei, die für das erste Jahr Unterstützung für mein Gehalt mit angeboten hatten, dass wir hier was starten können. Haben gesagt, das geht nicht. Dann sind wir rausgelaufen und beim Rauslaufen sage ich, für diese Frechheit, das stand so lange leer, dass sie nicht will, fordere ich 3,50 im Geist. Es hat ein halbes Jahr gedauert. Dann hat die gute Frau angerufen bei der Svenja und gesagt, sie wird es, wenn man es umrechnet, für 3,50 Euro uns vermieten. Gott ist gut. Als wir uns, ja, also wir zahlen das pro Quadratmeter. So, für alle, die, ist ja wohl eine Frechheit für das Ding, 7 Euro zu verlangen. Als wir vor kurzem diese Konferenz hatten, natürlich übernatürlich, hatte Gott gesprochen über dieses Ding. Und es gab zwei Sachen. Es war der Matthias Lohr, der bei einem Leitungstreffen gebetet, wir hatten gebetet und er sagte, also der Matti, ich spreche so förmlich über ihn, da er nicht da ist, Herr Dr. Matthias Lohr. Nein, er ist noch nicht. Schade, ich freue mich. Dann. Also der Matti, wir saßen zusammen als Leitung und er hatte dieses, sagte, kann nichts damit, doch, er sagte, also er hört einfach ein Datum 6, 7, 8, 9. Haben wir geguckt, 6. bis 8. September. Es würde reinpassen, also vom Datum her. Es gab viele Kämpfe, warum das alles später werden sollte. Ich hatte damals empfunden, das von Gott, ich habe mir das in den Kalender gesprochen, geschrieben, danke. Und dann gab es diese ganzen Gespräche und warum das alles später sein sollte. Und es gab jemand, der war auch, das muss früher sein und es war ein Hin und Her. Und innerlich ging es mir so, ich dachte, Gott hat gesprochen, das wird. Und es ist dieses Datum geworden. Und es gab drei Personen, also ich bin eigentlich keiner, der so viel erzählt, aber ich will bei dieser Stille zu Gott ein paar Geschichten erzählen. Es gab die Lydia, den Reinhard und die Familie Franz, die irgendwie sagten, selbst wenn keiner was gibt, wir legen im Vorfeld schon mal das Geld auf den Tisch, dass man alles bezahlen kann. Und ich dachte, können wir gerne machen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es nicht brauchen. Und es kam so. Das Ding hat sich wirklich getragen. Aber es fängt alles damit an, dass Gott gesprochen hat, man ein Risiko geht und Gott belohnt. Und man mitten in diesem Kampf stille ist. Ich erzähle die Geschichten deshalb, dass wir verstehen, Stille vor Gott ist nicht so ein Rosamunde Pilcher Karibik geschwängertes Cocktail trinkendes alles easy Ding. Vielen Dank. Stille vor Gott ist eine innere Realität vor der nächsten Herausforderung. Die nächste Herausforderung, wir sind ein paar Leute mehr. Also ich und Mathe. Also ich glaube, auf der Liste sind wir 12-mal mehr Leute als damals und die Miete dort ist nur 6-mal so hoch. In den neuen Räumlichkeiten. Ne? Mit Gott dürfte es gehen. Die nächste Veranstaltung von natürlich übernatürlich wird vermutlich in Dresden stattfinden und das Budget wird wahrscheinlich auch 5-6-mal so hoch sein. Es muss wieder jemand das auf dem Herzen haben und was dafür gehen. Aber der Punkt ist, das ist eine Geschichte. auf die ich mit Gott schauen kann und sagen kann, mein Fels, meine Erfahrung, Gott ist treu. Du hast einen Schatz in deinen Erfahrungen. Und Stille ist die Ruhe mitten in dem Kampf. Das will ich nochmal uns mitgeben. Und es ist wirklich wichtig, dass wir das Richtige suchen. Den inneren Frieden und nicht die äußere Abwesenheit von Herausforderungen. Es ist wirklich wichtig, dass wir das Richtige suchen. Den inneren Frieden und nicht die Abwesenheit von äußeren Herausforderungen. Wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern wie eine überhängende Wand, eine rissige Mauer? Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben Wohlgefallen an Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Ich liebe David. Henny, komm mal her. Es gibt was im Henny, was ich wirklich mag. Ich könnte mich auch hinstellen, könnte auch ein Benaja sein. Der ist gerade kochen, ist manchmal ein bisschen machohaft. Aber es gibt so eine innere Haltung von, hört mal, ihr seid nur 20, ihr kriegt alle drauf. Es gibt was von, ich liebe die Herausforderung. Und zwar nicht, weil ich es liebe, die Herausforderung zu haben, sondern weil ich mich darin bewähren kann. Weil ich mich darin bewähren kann. Vielen Dank, Henny. Dieses Gott ist mit mir. Hören wir das? Wie lange wollt ihr alle Sturm laufen gegen einen Mann? Weißt du, David steht da und sagt, wisst ihr Feiglinge, ihr müsst euch alle zusammenrotten. Da ist keiner, der sich traut herzukommen. Und er erklärt auch, was es ist. Die sind nämlich neidisch, weil Gott ihn erhöht hat. Gott hat David auf den Thron gesetzt. Und es gab wohl Leute, die das nicht gemocht haben. Gott hat erhöht und es gibt Leute, die damit kämpfen. Weil man auch immer, auch bei David und egal wen du nimmst, weil man immer einen Fehler findet. Immer. David war es Ehebruch. Paulus war echt ein harter Knochen. Also ja, Paulus, weißt du, das ist doch der Held und der hat das Evangelium gebracht. Aber weißt du, bei ihm im Team zu sein, du hattest eine Chance. Du hattest eine Chance. Johannes Markus war mit ihm und er hat aus irgendeinem Grund irgendwas versäumt zu tun, weil er war dafür zuständig, in der Synagoge vorzulesen. Und er war nicht da oder hat sich nicht getraut. Vielleicht war der Widerstand zu groß, die Leute aufgewühlt. Paulus hat sowas ja scheinbar geliebt, sagt er. Da ist viel Widerstand, da ist viel Sieg. Natürlich gehen wir dorthin. Johannes Markus war sich noch unsicher. Der war in der Entwicklung vielleicht nicht so weit. Und was passiert? Barnabas schickt diesen Jungen nach Hause. Und Johannes Markus war der Neffe von Barnabas. Barnabas war derjenige, der an Paulus überhaupt geglaubt hat und ihm Zugang in die Gemeinde gebracht hat, der die ersten Missionsreisen geleitet hat, unter dem Paulus groß geworden ist, in seine Bestimmung geworden ist. Jetzt leitet Paulus und Paulus sagt, Johannes Markus, ab nach Hause. Aber flott. Das Wort mit T war bei Paulus nicht bitte, aber flott. So, ich glaube, das war wirklich herausfordernd. Du findest immer jemand. Barnabas, weißt du, immer und immer nochmal den Leuten nachgehen und so. Man findet immer was. Hier haben sie sich aufgeregt, weil Gott David erhöht hatte. Irgendwie die Verbindung spinnt, aber ich mache mal weiter. Und dann heißt es, sie planen ihn von seiner Höhe hinabzuwerfen. Ja, Ja. Nochmal. Es ärgert sie, dass David erhöht ist und er in der Gnade Gottes steht. Und dann sammeln sie sich gegen ihn. Das ist irgendwie ein Phänomen des Menschseins. Es gibt Leute, die würden normalerweise nie etwas zusammen miteinander tun. Aber wenn sie einen haben, gegen den es gehen kann, den sie alle nicht mögen, dann können das echt dicke Freunde werden. Das ist wirklich spannend. Also ich finde das wirklich spannend. Und hier will ich ganz, also ich finde das wirklich wichtig für Erziehung, Entwicklung und Wachstum. Es passieren immer blöde Dinge. Also immer, egal ob es um deine Eltern geht, ob das in der Schule ist, auf Arbeit, in Gemeinde, es werden blöde Dinge passieren. Und ich merke immer mehr, wie bedeutsam es ist, Leute zu fragen, ob sie denn das schon mit der Person geklärt haben. Und wenn nicht, ihr zu helfen, dass sie stark wird, das zu klären. Weil das macht großartige Leute aus. Dass sie zu dem gehen, den es betrifft. Wenn ich nur im Mitleid oder im Verstehen, wenn ich nur im Verstehen bleibe und den anderen nicht befähige, hinzugehen, dann passiert was, dass man sich verstanden fühlt, aber in dieser ich kann nicht und ich bin unterlegen Rolle bleibt. Und irgendwie kommt es hier so raus. Hier sind Leute, die mit dem Munde wohl reden, aber insgeheim fluchen und sagen, und der und bei dem ist das, aber irgendwie nicht hingehen und die sich innerlich rotten gegen jemand. Wir gehen mal weiter. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. David erinnert sich immer wieder, in dieser Stille zu bleiben. Er macht es sich zur Aufgabe, die Stille zu suchen, in dieser Übung zu bleiben. Und was er erlebt, dass sich die Größe Gottes wirklich entfaltet, dass zur Rettung Hoffnung kommt. Es entfaltet sich die Größe Gottes. Und man könnte sogar übersetzen bei nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung, meine Zuversicht oder von ihm kommt, was ich erhoffe. Weißt du, es gibt eine Umwandlung in der Nähe zu Gott, dass seine Wünsche deine werden und dass die Dinge, die in deinem Herzen sind, dieselben Dinge sind, die auf dem Herzen Gottes sind. Und du darfst, wenn du wirklich bei ihm bist, du darfst deinem Herzen vertrauen, dass die Dinge, die er hineingelegt hat, von ihm gewirkt sind. Und dann heißt es, nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Also er wiederholt, ich werde nicht wanken. In der Nähe zu Gott verschwindet die Unsicherheit bei David. Am Anfang war er sich sicher, dass er nicht untergeht. Da kann die ganze Hölle sich aufmachen, die Dämonen Deluxe auffahren und sie werden ihn in Schwanken bringen. Aber er wird nicht untergehen, weil in der Tiefe eine Verbindung mit Gott ist. In dem bei ihm bleiben kommt eine Zuversicht in ihn, wo er sagt, ich werde nicht mal mehr wanken. Das war nicht am Anfang so. Das kommt durch Begegnung und Beziehung und Bleiben. Sicherheit ist eine sich fortschreitende Entwicklung. Es ist etwas, was wir mit unserer Geschichte mit Gott tatsächlich in unserem Leben verankern. Es sind Erlebnisse. Ein aktives Warten. Eine innere Entschlossenheit wächst mit der Dauer der Herausforderung. Hier will ich Spurgeon zitieren. Wir können diese Glocke nicht zu oft läuten hören. Möge sie allem, worauf das Fleisch noch trauen will, zu Grabe läuten und uns laden zu dem rechten Gottesdienst, allein auf den Herrn zu trauen. Diese Glocke soll alles zu Grabe läuten. Ich mag Spurgeon, der ist so herrlich direkt. Gott allein. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuflucht ist mein Gott oder ist in Gott. Wenn wir den Psalm lesen, ist wirklich spannend, wie oft er mein sagt. In jedem Vers. Mein Fels, mein Heil, meine sichere Burg. Mein Fels, mein Heil, meine sichere Burg. Mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht. Es gibt ein Mein, was gespeist ist von Erfahrung. Weißt du, es gibt eine Wahrheit, die wahr ist, und es gibt eine Kraft aus einem Erlebnis heraus, wo man sagt, ich weiß, was es bedeutet, Gott ist mein Versorger. Und zwar nicht intellektuell, sondern weil ich durch den Sturm gegangen bin. Ich weiß, was es bedeutet, Gott ist meine Zuversicht, weil ich durch den Sturm gegangen bin. Ich weiß, was es bedeutet, mein Gott, der mich nie verlässt, weil ich da durchgegangen bin. Ich glaube, es ist eine Einladung, mehr mein zu entdecken. Und das andere, was durch Erlebnisse passiert, ganz automatisch, man findet auf einmal ein Reichtum an Sprache, was Gott alles ist, weil man so viele Erlebnisse hat, wo man sagt, meine Ehre ist bei ihm. Er ist der Gute in meinem Leben. Er ist der treue Versorger. Er ist der Held. Er ist der Überwinder. Er ist der, der das Beste noch vor mir hat. Nicht, weil ich alles schon weiß, aber weil meine Geschichte davon geprägt ist, dass Gott Versagen in seine Ehre verwandelt, weil er erhöht. Deshalb weiß ich, es wird so weitergehen. David kann nicht aufhören, ihn zu rühmen. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Ich möchte heute keinen Aufruf machen. Es gab ja schon welche. Aber ich will dir etwas zusprechen. Dieser Satz, könnt ihr die Folie vorher nochmal einblenden? Nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Ich möchte wirklich proklamieren über deinem Leben, dass Rettung unterwegs ist. Und dass Durchbrüche da sind. Und dass wir in der Stille von ihm die Schritte der Hilfe Gottes vermutlich schon hören können. Und dass da viele Siege vor dir liegen. Und wenn ich das richtig sehe, dass es Siege sind, die in einem Umfeld geboren sind, die Helden formt. Ein Umfeld, was Helden formt, wo unser Glaube herausgefordert wird, wo es manchmal bis an die Grenze geht, aber Gott mit dir geht und wo er deine innere Kapazität vergrößert, wo er dich dehnt in das Bild Jesu hinein, wo dein Maß an Liebe, Kühnheit, hingehen, Vergebungsbereitschaft, Hoffnung vergrößert wird. Und er lädt uns ein, aktiv ihn zu suchen und bei ihm zur Ruhe zu kommen und tatsächlich im besten Sinne ihn Gott sein zu lassen. Er kämpft deine Kämpfe. Er wird deine Kämpfe kämpfen, wenn wir ihm vertrauen. Ich würde einmal beten. Danke, Jesus. Dass unser Vater im Himmel so gut ist. Danke, Papa, dass du besser bist, als wir uns das jemals vorstellen können, dass deine Hilfe unterwegs ist, dass deine Fähigkeiten, uns zu prägen, unbegrenzt sind und dass deine Fähigkeiten, zur Hilfe zu eilen und Durchbrüche zu schaffen, auch unbegrenzt sind. Dass, wenn du sprichst und rufst, dass es in dir möglich ist, das zu sein. Und wir wollen sagen, wir wollen lernen, dir mehr zu vertrauen als anderen oder sogar unserem Urteil über die Situation. Wir wollen wirklich lernen, von dir zu hören, in deine Nähe zu kommen und deinem Ja zu folgen. Und ich segne uns mit dieser inneren Ruhe und einer äußeren Entschlossenheit, für dich und dein Reich zu gehen, unser Leben einzusetzen für deine Sache und für das, was du ausgesprochen hast über uns. Amen. Amen. Herzliche Einladung. Zum Mittagessen, die Köche warten schon, so wie das aussieht. Wenn, hier gibt es noch die Spruchkarten, ich habe den Vers auch nochmal mit reingelegt. Wenn jemand ein besonderes Gebetsanliegen hat, es gibt hier vorne wie immer Leute, die für dich beten und glauben, dass Gott eingreift. Und wenn du heute hier bist und sagst, die Geschichte mit Gott, also ich habe nicht allzu viel verstanden, aber was ich verstanden habe, dass Gott an mir und meinem Leben interessiert ist und nicht nur das, ich will dir sagen, er ist sogar daran interessiert, Freundschaft mit dir zu haben und die Ewigkeit und das hier mit dir zu verbringen. Und wenn du sagst, Markus, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich habe Interesse, weil wenn es Gott gibt und er gut ist, dann würde ich ihn gerne kennenlernen. Dann komm doch einfach auch gleich auf mich zu. Dann würde ich gerne mit dir reden, dir vielleicht einen Vorschlag machen, mit dir beten. Amen? Amen. Also, hier gibt es die Karten, Gebet gibt es hier. Ich bin auch da. Draußen gibt es lecker Essen. Neben dir ist auch jemand. Schönen Sonntag.